Ich lese aus dem zweiten Buch Mose. Aber je mehr sie die Israeliten unterdrückten, umso stärker vermehrten sich diese. Sie breiteten sich derartig aus, dass die Ägypter das Grauen vor den Israeliten packte. Darum gingen sie hart gegen sie vor und zwangen sie zu Sklavendiensten. Sie machten ihnen das Leben zur Hölle. Die Israeliten mussten in Schwerstarbeit Ziegel aus Lehm herstellen und harte Feldarbeiten verrichten. Dann ließ der König von Ägypten die Hebammen für die Hebräer, Schifra und Pua zu sich rufen und befahl ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Entbindung helft und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Aber die Hebammen fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Sie ließen die Jungen am Leben. Da rief der König sie wieder zu sich und fragte sie, warum tut ihr das und lasst die Jungen am Leben? Sie erwiderten dem Pharao, weil die hebräischen Frauen nicht so wie die ägyptischen Frauen sind. Sie sind kräftig und haben ihre Kinder schon zur Welt gebracht, ehe die Hebamme zu ihnen kommt. So vermehrte sich das Volk und wurde sehr stark. Gott tat den Hebammen Gutes, und weil sie Ehrfurcht vor ihm hatten, schenkte er ihnen Nachkommenschaft. Da ließ der Pharao einen Befehl an sein ganzes Volk ergehen. Werft jeden Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Ein Mann von den Nachkommen Levis heiratete eine Frau aus dem gleichen Stamm. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön der Junge war, hielten sie ihn 3 Monate lang versteckt. Länger konnte sie ihn nicht verbergen. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrusrohr, dichtete es mit Erdsaat und Pech ab und legte das Kind hinein. Dann setzte sie es im Schilf am Nilufer aus. Seine Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Auf einmal sah sie das Kästchen mitten im Schilf und schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie einen weinenden Jungen darin. Mitleidig rief sie, »Das ist ja eins von den Kindern der Hebräer.« Da sagte seine Schwester zur Tochter des Pharao, »Soll ich eine hebräische Frau holen, die das Kind für dich stillen kann?« »Ja, hole sie«, sagte die Tochter des Pharao. Da holte das Mädchen die Mutter des Kindes. Die Pharaos Tochter sagte zu ihr, »Nimm dieses Kind und stille es für mich, ich werde dich dafür bezahlen.« Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge größer geworden war, übergab sie ihn der Tochter des Pharao, die ihn als ihren Sohn annahm. Sie nannte ihn Mose und sagte, »Ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen.« Als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern hinaus und schaute ihnen bei ihren Lastarbeiten zu. Da wurde er Zeuge, wie ein ägyptischer Mann einen von seinen Stammesbrüdern misshandelte. Mose schaute sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Da sah er 2 Hebräer miteinander streiten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Wer hat dich denn zum Aufseher und Richter über uns gesetzt?« erwiderte dieser. »Willst du mich auch umbringen, wie den Ägypter?« Da erschrak Mose. »Also ist es doch herausgekommen«, dachte er. Als der Pharao davon hörte, wollte er Mose töten lassen. Mose aber entkam ihm und hielt sich im Lande Midian auf. Jahre später starb der König von Ägypten. Die Israeliten stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien wegen der Arbeit drang zu Gott. Gott hörte ihr Stöhnen und dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott sah also nach den Israeliten und kümmerte sich um sie.
Wir starten heute in das neue mittendrin, ja, mit dieser neuen Serie und mit dem neuen Schwerpunkt Glaubenswachstum. Das soll im nächsten Jahr unser Hauptfokus sein. Und wir starten deswegen in dieses Jahr mit dieser Serie Gott erleben, mit Mose im Glauben wachsen. Wir wollen uns in den nächsten Wochen gemeinsam auf die Suche danach machen, wie wir schon im Leben von Mose, dieser sehr bekannten und sehr wichtigen Person im Alten Testament, wie wir schon damals das Evangelium der Gnade Gottes, wovon wir immer wieder sprechen hier, wie wir schon im Alten Testament das Evangelium der Gnade Gottes finden und welche Auswirkungen das auf unser Leben heute hat, welche Schlüsse wir daraus ziehen können für unseren Glauben. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass diese Rückschlüsse, die wir ziehen, dass die dazu führen, dass wir Gott erleben und dass wir im Glauben wachsen. Und das ist unser Wunsch für das nächste Jahr, dass wir das gemeinsam erleben. Ich weiß, dass es rund um den christlichen Glauben viele Missverständnisse gibt. Und ich vermute, dass die größtenteils dadurch entstehen, dass viele Begriffe, die scheinbar so wichtig sind, unklar bleiben, weil sie niemand so richtig gut erklären kann. Was bedeutet denn Heiligung oder Segen oder Glauben oder Sünde oder Salbung? So, das sind Begriffe, die fühlen sich irgendwie komisch an und vielleicht haben wir was im Kopf, aber wissen nicht so richtig, was das heißt. Wenn wir das Leben von Mose, wenn ich das Leben von Mose mit einem oder mit zwei Stichworten beschreiben müsste, wäre das wahrscheinlich Befreiung und Erlösung. Ganz theologisch ganz wichtige Konzepte, die dahinter stecken, aber auch wieder Begriffe, die Fragen aufwerfen. Was bitteschön bedeutet Erlösung? Und wer braucht das? Und von was? Fragt mal eure Arbeitskollegen oder eure Nachbarn, ob sie sich erlösungsbedürftig vorkommen. Oder wie ist es bei dir? Komisch. Die einen verstehen es nicht und die anderen können es nicht erklären. Der deutsche, mittlerweile 86-jährige Religionsphilosoph Kurt Flasch hat 2013 in einem Buch oder in seinem Buch geschrieben, warum ich kein Christ bin. Ihr findet das auf Seite 6 bei den Zitaten. Ich bin kein Christ, denn ich finde mich zwar fehlerhaft und meine Existenz prekär, aber nicht erlösungsbedürftig. Wahrscheinlich geht es den meisten Menschen in Westeuropa ähnlich. Der Erlösungsreligion Christentum entspricht kein Bedürfnis mehr. Sie wird spannungslos, sie wird ein Verein zur Verbreitung von Lebenszuversicht. Was er sagen will, ist, viele Menschen empfinden ihr Leben zwar vielleicht als schwierig, aber das ist was ganz anderes als erlösungsbedürftig. Dass es nicht leicht ist im Leben, bedeutet noch lange nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin erlösungsbedürftig. Ich würde gerne mit euch mal hinschauen, was ist das eigentlich? Lasst uns mal in diesen Text schauen. Der beginnt leider mit einer extrem schlechten oder negativen Nachricht, dass er nämlich davon ausgeht, Menschen sind erlösungsbedürftig. Da bleibt er aber nicht stehen, sondern er zeigt auch einen Ausweg auf. Chris hat eben schon die Sendung mit der Maus erwähnt. Ich möchte im Sinne der Sesamstraße heute 3 W-Fragen mit euch stellen. Warum brauchen wir Erlösung? Wo ist Gott? Und wer kann uns erlösen? Warum brauchen wir Erlösung? Wo ist Gott? Und wer kann uns erlösen? Befreiung oder eben Erlösung machen ja nur dann Sinn und sind ja nur dann notwendig, wenn es irgendwie Gefangenschaft oder Sklaverei oder Unfreiheit gibt. Und dazu möchte ich euch kurz erzählen, wie die Situation der Israeliten damals war, in der Zeit, als wir gerade diesen Text gehört haben. Einige Jahre, also viele Jahre vorher, die Vorfahren von Mose, Jakob und seine Familie erlebten in Israel eine Hungersnot und Gott hat sie gerettet aus der Hungersnot, indem er sie als Familie nach Ägypten geschickt hat, weil es dort noch Essen gab. Josef und seine Brüder, das ist diese ganz große Geschichte, wer das vielleicht schon mal gehört hat. Jedenfalls hat Gott sein Volk so gerettet, nach Ägypten zu führen. Und vor dieser Umsiedlung von Gott in dieses fremde Land hat er ihnen ein Versprechen mit auf den Weg gegeben. Lesen wir in 1. Mose 46, da sagt Gott: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters, hab keine Angst, nach Ägypten zu ziehen, denn ich lasse dich dort zu einem großen Volk werden. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten und werde dich auch wieder hier heraufbringen. Mit diesem Versprechen Gottes zieht Jakob mit seiner ganzen Sippe, mit der kompletten Familie los, und es kommt tatsächlich so, dass aus dieser Familie ein ganzes Volk wird. Die waren unglaublich fruchtbar dort in Ägypten. Und ein Nachfolgepharao findet das gar nicht lustig. Der hat nämlich keine persönliche Beziehung mehr zu dieser Familie. Und er merkt, wow, wenn hier die Stimmung kippt und die sich mit unseren Feinden zusammenschließen, dann haben wir ein echtes Problem hier. Das werden mir zu viele. Und dann fängt er an, sie zu unterdrücken, und die Israeliten müssen sehr hart arbeiten, Sklaverei. Der Pharao versucht, das Wachstum einzudämmen, indem er die Männer so sehr bei der Arbeit rannimmt, dass die abends keine Lust mehr auf Sex haben. Das war eigentlich seine Strategie. Und im Bibeltext steht, sie machten ihnen das Leben zur Hölle. Die Bibel ist ja sehr ehrlich. Und zwar durch körperliche Schwerstarbeit auf Baustellen und auf dem Feld. Die hatten also ein echtes Problem damals. Und in ihrer Situation machen Begriffe wie Befreiung oder Erlösung total Sinn. Befreien aus der Sklaverei und der Unterdrückung durch diesen Pharao. Jetzt können wir sagen, okay, das war vielleicht tatsächlich damals für sie schwierig. Eine dramatische Situation, auch traurig für die Familie und das Volk, dass sich das so entwickelt hat. Aber was hat diese tragische Situation eines fremden Volkes vor 3500 Jahren in Ägypten mit uns heute zu tun? Wir leben in einer Demokratie. Sklaverei ist irgendwie weit weg, vielleicht auch doch nicht so weit, aber wir wollen es nicht sehen. Es ist eine Ungerechtigkeit, mit der wir nicht so sehr viel zu tun haben. Und man könnte dahin tendieren, ganz mit Kurt Flasch zu sagen, wir sind nicht versklavt, also sind wir auch nicht erlösungsbedürftig. Und ich glaube, dass das ganz stark mit unserem westlich-individualistischen Verständnis von Freiheit zu tun hat. Ich bin frei. Ich habe meinen eigenen freien Willen. Ich entscheide, was gut für mich ist. Mir redet niemand in mein Leben und in meine Entscheidungen rein. Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ja, in diese Richtung geht unser Verständnis im Westen von Freiheit. Ich weiß, was gut für mich ist. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum wir oft auch so ablehnend reagieren, wenn Gottes Wort uns dann den Spiegel vorhält und sagt, diese Aussagen sind der beste Beweis dafür, dass du nicht frei bist. Dass du versklavt bist an den Wunsch, immer mehr Freiheit haben zu wollen, zum Beispiel. Ich möchte gerne von Mose einen Sprung 1550 Jahre nach vorne machen. Es gibt im Neuen Testament eine Person, die heißt Paulus, ein Apostel, der hat viele Briefe geschrieben und unter anderem an eine Kirche in Rom. Und in seinem Brief an diese Kirche spricht er von zwei Alternativen, die es für Menschen gibt. Entweder, schreibt er dort in Römer 6, entweder ihr seid Sklaven, da ist das Wort wieder, Sklaven der Sünde, oder ihr seid Diener Gottes. Gott in seinem Überblick, und glaubt mir, er hat den Überblick, sagt, es gibt tatsächlich nur diese beiden Optionen. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Sklaven der Sünde oder Diener Gottes. Und genau diese beiden Möglichkeiten finden wir auch in diesem Text, und mit denen waren die Israeliten in diesem Text konfrontiert. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie Mose von Gott den Auftrag bekommt, geh zu diesem Pharao und bitte ihn, lass mein Volk ziehen. Das ist aber nicht alles, was er ihn bitten soll. Es kommt noch ein ganz entscheidender Nachsatz. Lass mein Volk ziehen. Wozu? Damit sie Gott dienen. Gott hat die Israeliten nicht aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft befreit, damit sie dann tun und lassen können, was sie wollen, damit sie machen können, was ihnen in den Kopf kommt. Das ist nicht Gottes Definition von Freiheit. Das ist nicht Gottes individualistische Definition von Freiheit, sondern die Alternative zu einem Leben, das in Sünde versklavt ist, ist ein Leben, das Gott dient. Und im Umkehrschluss bedeutet das, jedes Leben, das nicht Gott dient, ist noch irgendwie versklavt und damit erlösungsbedürftig. Ich glaube, man kann so weit gehen, dass die Bibel sagt, solange es in unserem Leben noch irgendwas gibt, das uns wichtiger ist als Gott, hat unser Leben noch was von Sklaverei. Und häufig ist es genau diese Sehnsucht nach Freiheit und dieses Bestreben, die Freiheit um jeden Preis zu bekommen, die uns irgendwie versklavt. Gott befreit, damit Menschen, die diese Freiheit erleben, wieder angemessen auf ihn reagieren können. Und eine angemessene Reaktion auf eine Begegnung und eine Befreiung durch Gott ist Anbetung und Dienen. Und das führt zu Wachstum, zu persönlichem Wachstum und zu Veränderung. Die Volksbank hat das ganz richtig erkannt, wenn sie in ihrer Werbung sagt, jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir sind alle immer Sklaven oder Diener von irgendjemandem oder irgendetwas. Und wenn ihr rausfinden wollt, was das sein könnte oder was das bei dir ist, dann vervollständige doch mal im Kopf folgende ganz einfachen Sätze. Wenn ich das und das hätte, dann. Was passt dahin? Auf dieses oder jenes könnte ich niemals verzichten. Was ist das? Wenn mir das oder den oder die jemand nehmen würde, dann. Das können Personen oder Dinge sein, die uns unsere Existenzberechtigung, unsere Sicherheit, unsere Bedeutung geben. Es kann Gesundheit sein, glückliche und zufriedene Kinder, für die wir alles geben, Erfolg, genug Einkommen, Partner, Macht, Unabhängigkeit, Aussehen, Anerkennung von anderen, alles Mögliche. Und jetzt sagt Gott durch sein Wort, wenn du etwas oder jemanden außer mir brauchst, um glücklich und zufrieden zu sein, bist du eventuell noch versklavt. Kontrolliert von bestimmten Dingen oder von Personen oder von Wünschen, die so zu unserem persönlichen Pharao werden. Antreiber, für die wir alles tun, damit es in Erfüllung geht. Das ist keine leichte Kost. Aber ich musste nicht lange überlegen letzte Woche bei den Vorbereitungen, was es bei mir ist. Und was bei mir die Dinge sind, die immer wieder mit Gott um den ersten Platz streiten. Perfektionismus zum Beispiel. Das ist nicht die große Freiheit, alles richtig machen zu können. Das ist die Versklavung an den Zwang, alles richtig machen zu müssen, um anderen was zu beweisen oder mir was zu beweisen oder meinen Eltern was zu beweisen oder anderen Gemeindegründern was zu beweisen. Lauter Sachen, die mir eingefallen sind, die an sich nicht schlecht sind, etwas gut machen zu wollen, ist ja nicht schlecht. Aber auch lauter Dinge, die Gott mir gönnt, aber auch lauter Dinge, die, wenn ich sie zu wichtig nehme, selbst zu Gott werden können. Bei einer Steuererklärung zu tricksen, ist kein Ausdruck von einer besonderen Freiheit, die ich habe, sondern es ist Ausdruck der Versklavung an den Gedanken, ich kann noch mehr rausholen. Und das ist das eine, aber dieser Gedanke wird uns dazu führen, dass wir nicht mehr großzügig sind und dass wir auf die, die nicht so viel rausholen, herabgucken und dass da kommt ein ganzer Rattenschwanz noch hinterher. Bei Klausuren oder bei Prüfungen zu schummeln ist kein Ausdruck von einer besonderen Freiheit, dass ich tun und lassen kann, was ich will, selbst schuld, wenn sie mich nicht erwischen. Sondern es ist der Ausdruck einer Versklavung, gut sein zu wollen und es erfolgreich sein zu wollen. Unsummen an Geld in Läden oder zum Friseur oder ins Fitnessstudio zu bringen, kann ein Ausdruck davon sein, dass uns Schönheit und Ansehen und Aussehen so wichtig sind, dass es uns irgendwie versklavt. Und wisst ihr, was eine Krise ist? Eine Krise ist der Moment, in dem uns klar wird, dass das, was diese Dinge uns versprochen haben, es nicht einhalten können. Und solange wir denken, andere Menschen haben Krisen, andere Menschen werden krank, andere Menschen bauen Unfälle, bei anderen Leuten wird eingebrochen, sind wir wahrscheinlich versklavt von der Angst, dass uns das trifft. Warum brauchen wir Erlösung? Weil es heute immer noch Sklaverei gibt und Unfreiheit. Die sieht anders aus als beim Volk Israel. Und es braucht Mut und Ehrlichkeit, das anzugucken und sich das einzugestehen. Aber es gibt es noch. Damit komme ich zur zweiten Frage, wo ist Gott? Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist in dem Bibeltext, dass Gott eigentlich fast gar nicht vorkommt. Nur zweimal. Die Hebammen gehorchen Gott und Gott ist gut zu den Hebammen, weil sie ihm gehorchen. Sonst kommt Gott nicht vor. Eigentlich ist es so, dass die Situation der Israeliten immer schlimmer wird. Und wo ist Gott, bitte? Aus willkommenen Gästen werden Sklaven. Aus der Möglichkeit zu arbeiten wird Unterdrückung. Aus Unterdrückung wird Sklaverei. Die Hebammen bekommen den Befehl, bei der Geburt Kinder umkommen zu lassen. Und als das nicht funktioniert, beschließt der Pharao, alle männlichen Neugeborenen in den Nil werfen zu lassen und umzubringen. Und dann kommt irgendwann in dieser Geschichte dieser Punkt, wo man als Leser so ein bisschen Hoffnung bekommt und denkt, jetzt kommt die Wende, jetzt greift Gott ein und ein Kind wird gerettet. Und ach, ist das süß, Gott schreibt seine Geschichte mit einem Kind und dieser potenzielle Befreier und Erlöser wird zu einem Mörder und disqualifiziert sich selbst. Wo ist Gott? Er verscharrt sein Opfer im Sand und muss dann in die Wüste fliehen, weil der Pharao ihm an den Kragen will. Und der potenzielle Befreier und Erlöser wird zum Totalversager. Wo bitte ist Gott? Und wir reden hier nicht von Stunden oder Tagen oder Wochen. Den Zeitabschnitt, den wir eben in diesen Versen gelesen haben, das sind 40 Jahre. 40 Jahre, in denen es eigentlich ständig nur schlimmer wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die Israeliten sich täglich gefragt haben, wo ist Gott? Was ist mit diesem Versprechen, was wir alle kennen? Wo ist Gott? Bei jedem Peitschenhieb, bei jeder Mittagshitze, bei jedem Ziegelstein, den sie formen und trocknen und brennen und verarbeiten mussten, bei jedem Jungen, der wieder abgeholt worden ist aus den Familien, wo ist Gott? Und was ist mit seinem Versprechen? Ist es das, was er gemeint hat, dass er auf uns aufpassen will? Es ist sehr interessant, dass selbst Menschen, die eigentlich mit Gott nichts anfangen können, in Krisenzeiten diese Frage häufig stellen. Wo ist Gott? Gott, was soll das gerade? Vielleicht sind deine Umstände gerade so, dass es für dich unvorstellbar ist, an Gott zu glauben. Oder sind genau diese Fragen und Zweifel, die dich wegbringen wollen von Gott, dem du mal geglaubt hast? Die kurze Antwort, die wir in diesem Text finden, und ich glaube, wir finden ihn an ganz vielen Stellen in der ganzen Bibel, ist, während es sich für uns so anfühlt, als wäre Gott nicht da, handelt er im Hintergrund. Das bedeutet Gottes Souveränität. Er macht, was er will und es ist gut. mitten in diesen schwierigsten Umständen ist Gott dabei, Israel zu erlösen. Mitten in unseren schwierigsten Umständen ist Gott dabei, uns zu erlösen. Wenn ich 2006 nicht einen Burnout mit Depressionen und Suizidgedanken gehabt hätte, wäre ich heute kein Kirchengründer in Potsdam. Weil Gott mich hier von ganz viel Ballast befreit hat. Es bleibt ein Geheimnis Gottes, wie er bei all dem den Überblick behält und wie er den Durchblick behält und wie er im Einzelnen vorgeht. Aber wäre der Pharao nicht so brutal gewesen, hätte Mose es niemals an den Königshof geschafft. Niemals, er hätte niemals im Königspalast eine Elite-Ausbildung bekommen, die er später gebraucht hat, um tatsächlich als Leiter sein Volk aus Ägypten hinauszuführen. Gott handelt im Hintergrund. Eigentlich wollte der Pharao mit diesem Befehl das Volk schwächen, aber genau das Gegenteil passiert, weil Gott mittendrin erlösend und befreiend wirkt. Und das ist der Schlüsselmoment. Und dann passiert es, dass durch Zufall die Tochter des Pharao beim Baden den ausgesetzten Mose im Schilf findet, in einem Kästchen, für das das gleiche Wort gebraucht wird, was es nur zweimal in der Bibel gibt, für die Arche und für dieses Kästchen, für Mose. Und sie findet ihn und ist ja selbst nicht Mama, kann ihn also nicht stillen. Und die Schwester, die das beobachtet, macht den tollen Vorschlag, hey, soll ich eine Frau holen, die ihn stillen kann? Und so kommt Mose für 3 bis 4 Jahre zu seiner eigenen Mama und wird gestillt. Und er bekommt beides, die Identität als Hebräer und die Eliteausbildung als ägyptischer Leiter. Und damit bekommt er alles, was er braucht, um später tatsächlich seinen Auftrag ausführen zu können. Und selbst diese eigene Dummheit, diesen Mord, den er begangen hat, das gebraucht Gott, um ihm eine extra Ration Schulung zukommen zu lassen. 40 Jahre Wüste. Nochmal 40 Jahre. Wieso kriegen wir eigentlich nach 2 Tagen schon die Krise, wenn wir das Gefühl haben, Gott sagt gar nichts? In diesen 40 Jahren wird aus Mose ein Mann, von dem es in der Bibel heißt, er war der demütigste Mann auf der Erde. Und es war ja nicht, weil er Erfolg hatte, sondern es war ja, weil er 80 ätzende Jahre hinter sich hatte, in denen Gott im Hintergrund gearbeitet hat. Was und welches ist dein ganz persönlicher Gott, wo bist du, Moment? Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass Gott nicht möchte, dass seine Leute, seine Kinder leiden. Wie passt das zusammen? Er arbeitet hinter den Kulissen von böse und schlecht und schlimm an etwas Gutem. Und unsere kleinen Erbsenhirne können es einfach nicht verstehen. Und die versuchen uns immer wieder davon zu überzeugen, dass das nicht sein kann. Ich möchte mich nicht als besonders geistlichen Menschen darstellen, aber ich habe vor einiger Zeit aufgehört, dafür zu beten, dass Gott uns davor vor irgendwelchen Schwierigkeiten oder schlimmen Momenten bewahrt. Warum? Weil ich irgendwann an den Punkt kam zu sagen, woher weiß ich denn, dass Gott dadurch nicht was ganz Gutes machen will? Dass Gott dadurch meinen Charakter nicht formen will? Ich möchte ihm überlassen, was er für gut und richtig und wichtig erachtet. Und dabei hilft mir das Vaterunser, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und dann sage ich Amen und 5 Minuten später frage ich mich, wo ist denn Gott? Was sind denn das schon wieder jetzt für Herausforderungen und für Umstände? So. Wenn wir Gott nicht spüren, bedeutet das nicht, dass er uns verlassen hat. Oft ganz im Gegenteil. Lasst uns das von nichts und niemandem einreden. Gott wirkt mitten in Schwierigkeiten. Wahrscheinlich verstehen wir nicht alles, was uns passiert, definitiv nicht, aber das erinnert uns eigentlich nur daran, dass wir nicht Gott sind. Wenn wir alles wüssten, wären wir Gott. Ich habe vor kurzem ein tolles Zitat gelesen, auch das habe ich euch abgedruckt im Programmheft. Wenn wir wüssten, was Gott weiß, würden wir ihn genau um das bitten, was er uns gerade gibt. Wenn wir wüssten, was Gott weiß, würden wir ihn genau um das bitten, was er uns gerade gibt. Gott hat nämlich nicht nur Jakob eine Zusage und ein Versprechen gegeben, sondern auch uns, indem er auch im Römerbrief uns zusagt: Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Und man muss kein Theologe sein, um zu verstehen, dass alles hier einfach alles heißt. Alles Gute, alles Schöne, alles Schwere, alles Helle, alles Dunkle, alles Laute, alles. Er ist da. Und nur weil wir keinen guten Grund erkennen können, heißt das noch lange nicht, dass es keinen guten Grund gibt für Sachen, die passieren. Noch ganz kurz zur dritten W-Frage: Wer kann uns denn erlösen? Neben Mose als unperfektem Befreier enthält dieser Text auch schon Hinweise auf einen perfekten Erlöser. Ich will euch ein paar Hinweise zeigen. Der Pharao hat versucht, im Nil die Kinder alle zu ertränken. Woher kam die Rettung? Aus dem Nil. Aus dem Palast kam der Befehl, die Kids alle umzubringen. Woher kam die Rettung? Aus dem Palast, von der Tochter des Pharao. Gottes Pläne werden niemals von Menschen durchkreuzt. Niemals. Und wieder die Frage: Was hat das mit uns zu tun? Bisher können wir so ein paar Prinzipien ableiten. Wir sind alle versklavt. Nicht sonderlich schön, die Nachricht. Aber Gott arbeitet ja im Hintergrund. Und die Anwendung könnte lauten: Das müssen wir einfach nur irgendwie annehmen und glauben. Und damit wäre ganz viel Verantwortung bei uns, die ich nicht tragen möchte. Wirklich relevant und wirklich lebensverändernd wird dieser Moment mit Mose erst, wenn wir kapieren, dass Mose auf jemanden hinweist. 1500 Jahre später gab es wieder einen König, der die Krise bekommen hat und der wieder befohlen hat, alle Jungs unter 2 Jahren umzubringen. Und wieder gab es die Rettung eines ganz besonderen Kindes, interessanterweise durch die Flucht nach Ägypten, den potenziellen Befreier, ein Mann, der von seinem eigenen Volk abgelehnt wurde im Laufe seines Lebens, der in die Wüste fliehen musste und der gestärkt aus der Wüste wieder rauskam, den ultimativen Befreier. Ich lese euch eine Stelle aus dem Hebräerbrief vor, da heißt es: Richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Er ist darin Mose vergleichbar, von dem die Schrift sagt, dass er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies. Mose allerdings gehörte selbst zu diesem Haus, während Jesus dessen Erbauer ist. Mose hat sich treu erwiesen als Verwalter und hat damit weit über sein eigenes Leben hinaus wie so eine Leuchtreklame auf Jesus hingewiesen, und damit gilt es bis für uns und hat bis zu uns heute was zu sagen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie sehr Mose sein Leben für sein Volk eingesetzt hat. Jesus, der ultimative Retter, hat sein Leben nicht nur eingesetzt, er hat es gegeben. Er ist am Kreuz für uns gestorben und hat damit die Sklaverei der Sünde und damit potenziell jede einzelne Form von Abhängigkeit für uns beendet. Das ist Erlösung. Es gab in der Weltgeschichte nur einen einzigen Moment, in dem Gott wirklich weg war. Und sogar Jesus, der Sohn Gottes, hat diese Frage gestellt: Gott, wo bist du? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er am Kreuz gesagt. Und in diesem Moment ist eigentlich die Herrlichkeit und die Größe Gottes am deutlichsten geworden, weil er hinter den Kulissen durch dieses Schlimme an der Rettung gearbeitet hat. Am Ende einer Predigt schwebt immer so die Frage im Raum: Ja, und nu? Was soll ich tun? Was soll ich nicht mehr tun? Was ist die Anwendung? Ich glaube, die Anwendung steht in diesem Text in Hebräer 3 und das soll für heute genügen. Richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. fixiert euch auf Jesus. Und fragt ihn ganz ehrlich, was sind die Sachen, die mit dir konkurrieren um Platz 1? Warum kann ich nicht wirklich ungeteilt dir dienen? Was hält mich fest? Warum kann ich dir nicht vertrauen? Warum kann ich nicht glauben? Bitte zeig sie mir. Und wenn das deine Sehnsucht ist, entweder grundsätzlich zum ersten Mal oder punktuell, das kommt immer wieder, diese Frage, dann kann es sein, dass Gott dir tatsächlich deine Erlösungsbedürftigkeit zeigt. Wo auch immer. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf das Kreuz. Dort hat Jesus für deine Freiheit aus der Sklaverei bezahlt. Dort gibt es wirklich Freiheit. Und für uns Deutsche klingt das total uneffektiv. Aber was soll ich denn machen? Ja, schau aufs Kreuz. Ja, aber was soll ich denn machen? Schau aufs Kreuz. Ja, warum? Aber ich will, schau aufs Kreuz. 2. Korinther 3, Vers 18 als Abschluss. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wir werden verändert, wenn wir das Kreuz anschauen und Veränderung zulassen. Jesus so anschauen, wie er ist. Nicht unbedingt so, wie wir ihn gerne hätten, sondern so, wie er ist. Und dann wirst du erleben und wir werden erleben, wie Gott Realität ist und wie aus diesem endgültigen Erlöser unser Alltagsveränderer wird. Und wir werden gleich im Abendmahl uns genau darauf fokussieren und in der Anbetung. Und dann nachher gehen, vielleicht ein bisschen mehr verändert.